Geh weg, ich bin nicht da.
Der 11. Spieltag klopfte schon an die Tür und unser grün-weißer Freund wusste, dass er sich nicht länger totstellen konnte. Seit Tagen kauerte das kleine Eichhörnchen in Embryohaltung unter seiner Bettdecke, drückte die 11 gesammelten Nüsse immer wieder ganz fest an sich und hoffte, dass der Winter im Bundesliga-Wald irgendwie vorbeigehen würde. Der letzte Spieltag war eine Demütigung. So konnte es nicht weitergehen. Was bist du, Horn oder Hörnchen? Aber als es hörte, dass die Bullen schon unterwegs waren, kam sich das kleine Eichhörnchen gar nicht mehr tapfer vor.
Nein, ich bin noch nicht so weit, sagte es,
kroch schnell wieder unter die Decke und setzte die Kopfhörer auf. Immerhin blieb ihm noch ein bisschen Zeit für seine Lieblingsshow.
Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Worum Podcast, Folge 26. Das kleine Eichhörnchen hat Depressionen und verbuddelt sich zu Hause. Wettermäßig hätte ich da auch Bock drauf, Corona-lagenmäßig auch. Aber es hilft ja nichts, denn es wird natürlich weiter Fußball gespielt. Jan Siegert, guten Morgen.
Guten Morgen, da befindet sich das Eichhörnchen aber in guter Gesellschaft. Mir geht's nämlich genauso.
So ist es. Vielleicht wird es doch noch Zeit für eine Therapiegruppe. Jan, wir haben wenig Zeit. Es ist Mittwochvormittag, 10 Uhr. Du hast zu tun, ich habe zu tun, aber wir haben auch einiges zu besprechen.
Allerdings.
Darf ich dich heute ein bisschen an die Hand nehmen, weil ich habe so ein bisschen Redebedarf. Und auch bevor wir konkret auf Taktik, Spielausrichtung, Rückblick Stuttgart sportlich und Vorblick Leipzig schauen. Es gab ein paar andere Fußballthemen, die so am Rande aufploppten und sich irgendwie selbstständig gemacht haben. Und da würde ich gerne mit dir drüber sprechen. Erster Punkt, ich steig mal sofort ein, ne?
Ja, mach mal, du, mit an der Hand nehmen habe ich grundsätzlich nie Probleme, deswegen, ich fühle mich wohl.
Ja, ich wollte gerade fragen, höflicherweise geht's dir gut, alles in Ordnung, bist du gesund?
Ja, fang an.
Bist du. Und auch wieder ein bisschen runtergepegelt, denn Punkt 1 hat dann doch wieder mit dem Stuttgart-Spiel zu tun. Silas Wamangituka.
Soll ich jetzt sagen, was mir dazu einfällt?
Ich sag dir kurz, was ich gelesen habe. Das unsportlichste Tor des Jahres. Ein Skandal, Bundesliga-Geschichte im negativen Sinne. Wir erinnern uns, was war schon die 90. Minute?
Oder die 94. oder keine Ahnung, ja.
Genau, ne? Er spitzelt den Ball weg, Pavlenka und Toprak gucken hinterher. Dann, ich sag mal, schlendert er bis zur Torlinie. Mhm. Und Reaktionen waren eindeutig. Wir waren alle, glaube ich, ein bisschen stinkig. Ich habe selber auch getwittert. Für sowas hat man früher auf dem Bolzplatz auf die Fresse gekriegt.
Ich weiß nicht, auf was für einem Bolzplatz du gespielt hast. Bei uns war es ähnlich zwar, aber also ne, ganz ehrlich, wenn jemand das früher auf dem Bolzplatz bei uns gemacht hat, der hat dann beim nächsten Angriff, bei der nächsten Gelegenheit einmal kräftig von hinten einen mitbekommen. Aber dann war auch gut. So, und das ist auch genau mein Gedanke. Mein Gott, der Typ ist irgendwie 21. Er hat ja selbst irgendwie, glaube ich, auch gesagt, wenn ich das richtig mitbekommen habe, er wollte auf Zeit spielen. Den Impuls, den haben ganz viele andere, würde ich mal behaupten, in der Fußball-Bundesliga. Weißt du, wenn er das Ding in die Maschen drischt, den Ball nimmt und ihn auf die Tribüne bolzt, ja, dann schreibt die Bild am nächsten Morgen, emotionaler Jubel, das ging in Wamitaguka vor, weißt du? Und ich denke so, ja. Also ich habe mich auch tierisch drüber aufgeregt, weil er das Tor halt eben gegen uns gemacht hat. Aber er hat sich dann auch entschuldigt dafür, er wollte niemanden respektlos behandeln. Dann ist es für mich auch in Ordnung und deswegen haben wir es nicht verloren.
Großartig, ohne das groß abgesprochen zu haben, bin ich nämlich zur gleichen Erkenntnis gekommen. Die Geschichte mit dem Zeitspiel, tut mir leid, glaube ich kein Wort von.
Ja, okay.
Aber wie du sagtest, ne, das ist ein junger Kerl, der total euphorisiert, dieses Spiel jetzt zu entscheiden, hatte ich den Eindruck. Ich sag mal so, Immerhin hat er sich auf der Torlinie nicht noch einen Goldstaubschnitzel bestellt. Cuisine Ribéry.
Weißt du, was ich früher immer gemacht habe in solchen Szenen auf dem Bolzplatz? Was noch denn? Schön den Ball auf die Linie legen, auf die Knie gehen und dann mit dem Kopf über die Linie stupsen. Das haben wir nämlich früher immer gemacht.
Gut, und dafür gab es dann die Grätsche im Gegenzug. Aber
nicht im Gegenzug, noch während ich auf der Torlinie kniete.
Und zwar zu Recht, ja. Und zwar zu Recht. Übrigens, kleine Regelkunde, dann hätte das Tor nicht gezählt, wenn er das gemacht hätte. Aber können wir uns bitte darauf einigen, also ich kann verzeihen und ich bin ziemlich sicher, dass der junge Mann das nie wieder macht.
Ja, ein Dogma, das unsere Freundschaft ja auch prägt. Ich kann verzeihen, aber nicht vergessen.
Ja, genau, deswegen habe ich auch diese kleine Wamangituka-Voodoo-Puppe hier. Ja. Ich kann verzeihen, aber die Rache wird hart. Ja. Nein, also ich denke auch, damit können wir diesen etwas künstlichen Aufreger, glaube ich, abhaken. Ja. Im ersten Moment habe ich auch emotional reagiert und dachte, du Arsch, muss das sein. Aber dann dachte ich auch, ey, komm, der ist 20, ja, oder 21. Ja. Das darf er auch mal und er hat sich entschuldigt und damit, finde ich, ist das Ding auch durch.
Es war aber auch so bezeichnend, weißt du, dass wir danach aufdrehen und sofort das Tor machen. Ne? Es ist wirklich so, es ist so typisch Werder, ey. Oh Gott.
Ja, schade. Schade, dass es dann nicht mehr gereicht hat. Ne? Weil ich meine, das Problem war halt der Fehler vorher. Ja. Ne? Und nicht, wie er da, gut, okay. Wie gesagt, Gold,
das kein Problem Gold. Waren die 90 Minuten vorher, muss ich sagen.
Exakt. Kein Goldstaubschnitzel, das halten wir ihm zugute und dann können wir da gleich später nochmal näher drauf eingehen.
Einhaken, genau,
auf das Spiel. Ich möchte nämlich zu einer zweiten völlig gehypten Pseudo-Diskussion kommen. Du weißt, ich habe ja so ein kleine, so ein kleines Fable für Netflix-Serien-Vergleiche. Ja.
Und, neben Pixi-Büchern.
Neben Pixi-Büchern. Wenn ich so die Bremer Sportpresse verfolgt habe, wird mir folgendes gesagt, SV Werder Hollywood, der Werder-Clan. Ja, oder der Weser-Clan, diese ganze Schlammschlacht der Werder-Bosse. Ja,
der ehemaligen Werder-Bosse.
Ja, mit denen, also da kam ich mir schon fast belästigt vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, alte Männer, teure Freikarten, Luxus-VIP-Logen, Ex-Präsidenten, Ex-Journalisten und Stallgerüche. Ja, fällt mir dazu ein.
Der selbstempfundene Kampf gegen den Verlust von Beachtung. So kam es mir vor.
Ja, Macht eher, ne? Also ja, es wirkt so ein bisschen so, als würden die älteren Herren noch beantragen, dass man die Stimmen bei der Aufsichtsratswahl nochmal neu nachzählt, bis das Ergebnis stimmt. Ich finde, das hat ja nun wirklich, das ist ja Realsatire, muss ich wirklich sagen. Oder also bin ich da irgendwie oder habe ich da zu viel Abstand von hier und fehlt mir da das Vor-Ort-Feeling oder was?
Aber ich könnte da in der Sache nicht näher bei dir sein. Da lehne ich mich zurück und guck mir das wirklich belustigt an, ohne da auch nur, entschuldige bitte meine Wortwahl, einen Pfifferling drauf zu geben. Das, also ganz ehrlich, ja, in einem ersten Statement zu sagen, was, wie bitte, Aufsichtsrat, ich? Nein, wieso, überhaupt nicht, ja, um dann 2 Tage später in einem Zeitungsinterview zu sagen, ja, Aufsichtsrat finde ich eigentlich ganz geil, ja, und dann noch medialen Druck aufzubauen, also hier fällt mir nichts mehr zu ein.
Ja, also sehe ich ganz genauso, ich finde das Wort kein Pfifferling, also hüte deine Zunge, mein Freund, das war ein krasser Ausdruck.
Tut mir leid, da habe ich mich ein bisschen vergriffen in der Wortwahl.
Ja. Aber wirklich, ne? Aber wie gesagt, ich dachte, vielleicht kriegst du noch ein bisschen Drive. Dann gab es ja noch diesen mysteriösen Sturz auf dem Golfplatz. kurz vor diesem spektakulären TV-Auftritt, wo es dann auch noch, also ich dachte wirklich, jetzt kommt heute die Schlagzeile, die Bunkerfalle, was wusste Frank Baumann? Ja. Aber ey, wirklich, ich liebe dich, Mann. Können wir das bitte, diese Pseudo-Schlammschlacht, wo ich echt eher denke, unsere Kinder sitzen auf dem Spielplatz und bewerfen sich mit Sand, ja, können wir das bitte abhaken, auch in der Kategorie
Aber das Sandkastenbild ist in der Tat schön. So, mit Sand schmeißen, dann kommt der Erzieher und sagt, was hast du da gemacht? Sagt Jörg von Thorra, sagt dann, gar nichts, ich, wieso? Dreht sich der Lehrer um, schmeißt er gleich wieder hinterher.
Ja, genau so ist es. Ja, Mann, ey.
Du,
ja,
ich hätte das Thema nicht angesprochen, insofern, ich bin da vollkommen bei dir. Wir verbuchen es unter...
Sehr schön, was überhaupt eine Kategorie ist, die wir etablieren sollten. Da gibt's ja, nämlich genau. Ich wollte es nur mal erwähnt haben und mal nachfragen, weil es mir wirklich sowas von, und entschuldige meine Ausdrucksweise, sowas von am Pfifferling vorbeigeht, ja, hier in Hamburg, genau, dass ich zumindest mal ein bisschen dichter nach Bremen horchen sollte, ob ich mich da vielleicht täusche und eure Fanseele kocht oder was. Aber es ist nicht so, oder?
Ich baue da mal ein Element. Der Worum-Podcast Gähner der Woche.
Sehr schön, sehr schön.
Das etablieren wir, genau, sehr gut.
Das etablieren wir. Und noch eine Sache, die, ich sag mal, Auswirkungen hätte haben können auf unseren geliebten Verein. Es gab diese geile TV-Geldrevolution, diese Neuverteilung der Fernseheinnahmen, ja, wo die Schlagzeilen, ich saß bei der Arbeit an den Nachrichtenagenturen, es kam Eilmeldungen, Bild-Zeitung, Sport 1, alle überschlugen sich, es ist eine Revolution, das klang wirklich so, als sei Nicolas Maduro neuer DFL-Chef.
Ja.
Ja, und hätte den Sozialismus eingeführt wie in Venezuela bei der Verteilung der, also ganz ehrlich, sehe ich das falsch oder du bist der Zahlenmensch von uns, aber bis auf so ein paar Stellen hinterm Komma ändert sich doch überhaupt nichts, oder? Sehe ich das
ja,
falsch?
Ja, ich wollte es gerade sagen, alle überschlagen sich und das Statement von Klaus Föbri ist halt, ja, es ändert sich für uns jetzt eigentlich unterm Strich nicht so viel.
Kategorie Gähn.
Ja, genau. Ja.
So, das heißt, das bedeutet konkret, Werder kann mit den gleichen Einnahmen in etwa planen, ne? Oder wie?
Muss ich dir ganz ehrlich sagen, gefährliches Halbwissen. Ich hab auch diese gesamte Thematik jetzt in den letzten Tagen nur bedingt verfolgen können. Aber wenn ich das richtig, die Fetzen, die ich aufgeschnappt habe, klangen in etwa so am einen Ende ein bisschen mehr, am anderen Ende ein bisschen weniger. Das unterm Strich wirklich. Also allein die Tatsache, dass sich die Werder offiziell nach diesem Thema nicht irgendwie hinstellen und sagen, eine Frechheit und kann nicht angehen, ist ja ein Indiz dafür, dass sie mehr oder weniger damit gerechnet haben oder da jetzt nicht. Dass die Entscheidung jetzt nicht die großen Löcher reißt, das reicht mir jetzt erstmal an Einschätzung schon, um nicht in absolute Panik zu verfallen.
Ja, es ist ja im Prinzip, denn so habe ich es nämlich auch interpretiert, es ist das Verwalten des Status quo. Ja, es bleibt im Prinzip bei der alten Verteilung. Es gab ein paar hübsche Schlagzeilen, ein bisschen pseudo-soziale Gerechtigkeit, aber unterm Strich stehen wir weiter genauso da und der Großteil des Geldes wandert nach oben. Ja? So, stellt sich nur eine Frage, die ich kurz mit dir besprechen würde. Ne? Wenn es jetzt schon jetzt bei Corona, ja, wir haben drohende Insolvenzen von mehreren Traditionsvereinen, die wichtig sind für die ganze deutsche Fußballkultur, ja, wenn es da schon nicht klappt, zumindest 2-3 Millionchen von ganz oben nach unten abzugeben, ja, gibt Gibt es jemals wieder die Chance im deutschen Fußball auf mehr Chancengleichheit und mehr Gerechtigkeit, wenn nicht jetzt?
Ja, genau, aber die Tendenz geht ja seit Jahren in diese Richtung und die Pandemie war und ist im Prinzip der Brandbeschleuniger. Ich weiß noch, diese Diskussion haben wir explizit im letzten Lockdown geführt, auch hier im Podcast. Die Feststellung, dass du im Prinzip die bedrohten Clubs damals schon über eine Solidarumlage in der DFL relativ easy hättest auffangen können. Und selbst da haben sich ja auch die großen Clubs mit ihrer Profitorientierung gewunden wie die Schlangen. Der Zug ist abgefahren, glaube ich. Du wirst nicht erleben, dass sich das obere Drittel von sich aus dazu bereit erklärt, auf Millionen zu verzichten, um für ein gerechteres System in der Bundesliga zu sorgen. Das wird immer verargumentiert werden mit der Wettbewerbsfähigkeit im europäischen Vergleich, wo Deutschland sich ja ohnehin schon im Nachteil wähnt durch 50+1 und so. Deswegen, damit habe ich abgeschlossen, ganz ehrlich.
Ja gut, aber wenn du, es geht ja nicht nur um Wettbewerb, ja. Wir sind ja nun nicht alle Portemonnaies mit Ohren, sondern wir uns interessiert ja auch noch ein bisschen der Sport. Ich weiß nicht, ob Herr Rummenigge das weiß, aber so ein bisschen geht's ja auch noch um Fußball und um den Wettbewerb innerhalb der Bundesliga. Das ist doch aber ein fatales Signal auch an die Fans. Das bedeutet doch eigentlich, ey, es bleibt jetzt bei dieser, ja, ich sag mal, finanziellen Apartheid, um es mal hart auszudrücken. Und oben wird zementiert, was man hat. Ja, das ist ein bisschen so wie Amazon, ich zahle keine Steuern. Dann muss der kleine Buchladen halt sehen, wie er durchkommt. Das ist doch das gleiche System. Und ich finde, ich weiß nicht, also mich ekelt es ein bisschen an und mir nimmt es auch wirklich die Lust auf die Bundesliga. Und um jetzt wieder einen Begriff zu nehmen, den Herr Rummenigge vielleicht versteht, die Marke Bundesliga wird dadurch nicht gestärkt, finde ich.
Nee, und du verwechsle bitte meine Resignation nicht mit Gleichgültigkeit. Ich bin schon über den Punkt des sich Auskotzens hinaus. Genau dieses Level hatte ich im Frühjahr, als wir darauf geschaut haben und es über Wochen lang irgendwie unklar war, wie geht's für Werder eigentlich weiter, wo ich gelinde gesagt mich ausgekotzt habe und einen Streifen in der Hosen hatte, ob unser Verein das überhaupt überlebt. Selbst da hat das Gebaren der Big Five in Deutschland mich schon so übelst angekotzt, dass ich gesagt habe, weißt du was, am liebsten, wenn mir der sportliche Wettkampf und das Kräftemessen mit den Besten meines Vereins irgendwie nicht so wichtig wäre, hätte ich schon längst gesagt, weißt du was, macht euren Scheiß doch alleine, ganz ehrlich. Daraus resultierte auch so dieser relativ subjektive Impuls zu sagen, weißt du was, dann lass uns doch in die zweite Liga gehen, weißt du, aus und vor lassend, dass da auch Jobs dran hängen und dass dann möglicherweise das auch wirtschaftlich ein ganz großes Problem für den Verein sein könnte. Aber allein so aus so einer Resignation heraus zu sagen, weißt du was, ey, wir werden abgehängt, ja, wir haben Wettbewerbsnachteil, einen Standortnachteil und da kommen wir nicht mehr hinterher, es sei denn, wir holen uns irgendwie einen großen strategischen Partner ins Boot. Manchmal denke ich mir, dann lass uns das Ganze doch etwas kleiner machen und dafür wieder richtig schöne Partys feiern. Aber das ist halt sehr fanromantisch gedacht und dürfte mitnichten auch bei den Verantwortlichen von Werder irgendwie auf den Boden stoßen.
Ich meine, fanromantisch gedacht, was halt, das klingt jetzt negativ, ja. Also, was denn bitte sonst? Wir sind, wie gesagt, keine Fußbälle mit Ohren oder keine Portemonnaies mit Ohren, Fußbälle mit Ohren.
Der Fußball vielleicht, mit Ohren bin ich.
Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht soll ich mich da auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ja. Ein bisschen Ähnlichkeit mit so einem plattgetretenen Lederball habe ich vielleicht auch. Aber können wir uns auch hier drauf einigen? Ich kann verzeihen, ja. Ich verbuche das als Charity-Aktion für die Milliardärsclubs. Ja. Man muss ja auch sehen, wenn man sein Herz mal öffnet kurz vor Weihnachten. Die Bayern haben nur noch Adidas, die Allianz, ja. Audi und das Emirat Katar. Da würde ich mir auch wirklich Sorgen machen um die Zukunft.
Also, ja, man muss seine Schäfchen ins Trockene bringen, würde Herr Rummenigge jetzt wahrscheinlich sagen.
Absolut, wir wollen ja wirklich verhindern, dass er weiter die soziale Treppe noch weiter runterstürzt. jetzt auch gerade jetzt, wo noch die Justiz weiter im Nacken sitzt, ne? Der eine war schon im Knast, ich glaube der Audi-Chef ist immer noch in U-Haft, ne? Aus dem Aufsichtsrat, der Winterkorn muss vor Gericht, der war auch im Bayern-Aufsichtsrat. Ey,
wir schweifen ab, Thomas.
Ja, entschuldige. Komm, behaltet euer TV-Geld. Wir behalten unsere Ehre.
Ich würde sagen, nee, wir behalten unsere Liebe zum Sport, ne, zum Spiel.
So, haben wir jetzt gut menschenartig diese ganzen Nebenkriegsschauplätze abgehakt unter der Kategorie interessiert uns nicht wirklich.
Ja, dafür feiere ich uns ab übrigens.
Ja, ich hoffe, wir sind nicht die Einzigen, die uns dafür abfeiern.
Die Abonnentenzahl ab nächster Woche so. Ja.
Genau, Rummenigge ruft zum Boykott auf.
Ja, genau.
Dieser geil. Eine kurze Sache noch, und darüber hatten wir wirklich gestern Abend schon kurz kommuniziert, denn gestern Abend Champions League gab es wirklich eine Fußball Geschichte am Rande, die, finde ich, eine andere Wertigkeit hatte. Wir haben drüber gesprochen, Champions League, Paris Saint-Germain, Başakşehir hier Istanbul, abgebrochen. Mhm.
Erstmal Kompliment dafür, dass du den Namen dieses Vereins unfallfrei über die Lippen gebracht hast.
Ja, das liegt daran, dass das ja der Erdogan-Club ist und ich wollte nächstes Jahr noch nach Antalya vielleicht.
Wie gesagt, Hut ab, ein Mann, der strategisch denkt.
Absolut, und bevor ich da in Izmir in türkischer U-Haft Die nächste, genau. Worum Podcast? Wir schalten jetzt nach Izmir. Ja. Thomas Kuhlmann hat Freigang und darf im Hof kurz.
Ich muss die alten Folgen nochmal durchhören, ob du in irgendeiner Folge irgendetwas gegen Mesut Özil gesagt hast. Das könnte dir nämlich auch zum Verhängnis werden.
Das habe ich nicht, da bin ich ganz sicher. Auch da habe ich eine etwas andere Meinung. Nein, aber wir haben jetzt Mittwochvormittag, 22:30. Gestern Abend wurde das Spiel abgebrochen wegen dieses, ja, in den Medien heißt es noch Rassismusvorwurf. Ich weiß nicht, ob du auch die Bilder gesehen hast und den Stadionsound. Übrigens mal ein Vorteil, dass keine Zuschauer da waren, weil man es wirklich genau hören konnte. Das ist kein Vorwurf, sondern
ist ein Skandal.
Ja, es ist also halt einfach ein Vorfall. Es ist, ne? So, kannst du kurz beschreiben, wie du das mitbekommen hast?
Ja, oder? Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt in der Nachbetrachtung gehört, dass die Kommentatoren von DAZN das wirklich sehr, sehr gut gemacht haben sollen. Ich habe gestern Sky geguckt.
Ja. Ich habe DAZN geguckt und kann das so unterschreiben, ja.
Und habe in der Tat gestern Abend jetzt die direkten Worte nicht mitbekommen, habe das aber heute nochmal im Nachgang mir angucken können. Und ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, oder ob das der Sound von DAZN war, Demba Ba, den wir ja auch noch aus Hoffenheimer Zeiten kennen. Das ist richtig. Der, ne?
Richtig, richtig. Der ist bei Başakşehir hier. Ja, ja, genau. Wir müssen vielleicht kurz erklären, rassistische Beleidigung ging nicht von Spielern aus, nicht von Zuschauern aus, sondern vom vierten Offiziellen, also von einem UEFA-Funktionär, dem vierten Mann, Ersatzschiri, der da an der Seitenlinie steht. Es gab einen Foul auf dem Platz und es war nicht Demba Ba, glaube ich, sondern ein anderer, ein Betreuer von Başakşehir hier,
genau,
der aufgesprungen ist und lautstark wirklich gemotzt hat. Daraufhin kam der Schiedsrichter vom vierten Offiziellen gerufen und es ging darum, den auf die Tribüne zu verweisen.
Ja.
Bis hierhin nichts Ungewöhnliches.
Ja.
Dann war aber die Frage, wer hat da gerufen? Und der vierte Offizielle sagte zum ersten Offiziellen, der Negro war's.
Ja, genau. Und daraus entspann sich ein hitziges Wortgefecht, in dem Demba Ba immer wieder insistierte, es könne ja wohl nicht angehen, dass er, selbst wenn es nur in Anführungsstrichen, der Schwarze da gewesen sei, dass er das niemals zu einem Menschen mit weißer Hautfarbe sagen würde, der weiße Typ da. Richtig. Und da hat er auch zu 100% recht. Darüber müssen wir überhaupt nicht reden. Ja, da kann ich die Reaktion des Vereins und der Spieler und der Aktiven zu 100% verstehen, ja, dass sie den Platz verlassen, dass sie insistieren, dass der ab sofort mit dem Spiel nichts mehr zu tun haben soll, dass dann die UEFA versucht, die Sache zu entschärfen, indem sie den vierten Offiziellen in den VAR Bus setzen, ja, und er dort seinen Dienst schieben soll, ist für mich ein Witz in Tüten.
Ja.
Und deswegen bin ich da zu 100% bei den Verantwortlichen des Clubs, der ja nun alles andere als unumstritten ist, auch mit Blick auf Nationalismus in der Türkei etc. pp. Aber in der Sache an diesem Punkt zu 100% bei Spielern, bei Verantwortlichen und bei der Entscheidung, es so zu handeln, oder?
So, vergiss meinen Antalya-Urlaub nicht, aber ganz nein, ganz nebenbei. Also wir müssen sagen, Schiedsrichterteam kam aus Rumänien. Das Wort Negro bedeutet da jetzt nicht, ne, das verbotene N-Wort, ja, bedeutet nicht Neger oder Nigger oder so, sondern es bedeutet schwarzer Mann.
Mhm.
Ja.
Ja.
daraufhin sprang Demba Ba auf und wirklich baute sich vor diesem vierten Offiziellen auf und sagte, what is a Negro, what is a Negro? Zu Recht, ja? Was soll das sein? Ja. So, du hast es schon richtig ausdifferenziert, finde ich. Auch wenn es nur schwarzer Mann heißt, wie du sagtest, würde er nie auf den anderen zeigen und sagen, der Weiße da.
Ja, genau.
Ja, da würde er vielleicht sagen, der mit den weißen Schuhen, der mit der blauen Jacke,
genau,
oder der da vorne oder was weiß ich. Da müssen wir, glaube ich, wirklich nicht drüber reden. Reden möchte ich eigentlich viel mehr oder würdigen, was beide Teams gemacht haben.
Ja.
Beide Teams, muss man auch sagen, obwohl es ja wirklich in dieser Champions wirklich um eine Menge geht, sind geschlossen runtergegangen. Ja, weil sie gesagt haben, so nicht. Und sind auch nicht wiedergekommen.
Ja, genau. Für mich ein seltener Fall von gelebter UEFA, ja, das sowieso, aber auch von gelebter UEFA-Kampagne, ja, die auch immer ganz viel Symbolismus betreiben mit Plakaten und Aktionen und so, und dass solche Aktionen wie Say No to Racism und so dann halt eben auch von Spielern, Sportlern, Funktionären in so einer Situation gelebt wird, finde ich ein gutes Signal in eh schon echt schwierigen Zeiten und umso mehr im Geiste bei allen, die das so entschieden haben und es so klar umgesetzt haben.
Wobei man auch sagen muss, der UEFA ging es in erster Linie darum, das Spiel zu Ende zu bringen.
Ja, da geht es mir jetzt gar nicht um die Situation.
Es waren die Spieler und die Verantwortlichen beider Clubs, die gesagt haben, nee. So, es war nicht die UEFA. Die UEFA wollte unbedingt dieses Spiel zu Ende bringen wegen Spielplan und so weiter.
Ja, ne, genau. Darum ging es ja auch nicht, sondern es ging darum, dass Spieler und Funktionäre da im Einklang mit einer Kampagne der UEFA gehandelt haben. Das hat nichts damit zu tun, dass die UEFA mal wieder in so einer Situation nur die Dollarzeichen im Auge hat, sondern mir geht's da rein um das Leben einer eigentlichen gesellschaftlichen Selbstverständlichkeit, die von Vorbildern, die in Millionen Wohnzimmer gesendet werden in ganz Europa, eben da mit einer Sprache sprechen und ein wichtiges Signal setzen, finde ich.
Exakt, ne? Das hat mich so ein bisschen erinnert auch an die NBA, ich bin ja Basketball-Fan auch, und die Aktion Milwaukee Bucks, die auch irgendwann gesagt haben, ey, jetzt regen wir uns alle auf. Ich glaube, da war in der Nachbarstadt gab es wieder so einen Rassismusvorfall damals und wieder das typische wie seit 100 Jahren. Alle regen sich auf, huhu, Black Lives Matter, bla bla bla. Aber am Ende Shut Up and Dribble sollten sie dann weiterspielen. Und Milwaukee hat halt gesagt so, ey Leute, wenn wir jetzt spielen, dann ist das wieder eine Randerscheinung. Und so wäre es gestern auch gewesen. Ne? Dann wäre das heute medial wieder ein Mini-Aufreger am Rande gewesen, aber am Ende geht's darum, ob Neymar jetzt doppelt trifft oder nicht, und das hätte wieder im Fokus gestanden. Und die Jungs von DAZN haben das gestern auch, haben das auch gestern wirklich genauso kommentiert, haben das alles wirklich super eingeschätzt, haben sofort auch erklärt, diesen Begriff Negro, was der bedeutet im Rumänischen, haben es differenziert, sind zum gleichen Schluss gekommen, und da muss ich wirklich sagen, Respekt für dieses Handling und auch für diese journalistische Einschätzung und für diese klare Haltung, das muss auch mal gesagt werden.
Ja. Absolut. Sowieso eine in meinen Augen, ist ja eine rein subjektive Geschichte, aber in meinen Augen sowieso eine sehr große Bereicherung für die Sportmedienlandschaft, gerade was Live-Events angeht. DAZN, Hut ab auch dafür.
Ja, merkt man ja auch schon daran, dass jetzt Leute wie Thomas Broich plötzlich schon von der ARD abgeworben werden als Experten. Ja. Die machen
dieser
gut.
Podcast wird Ihnen präsentiert von DAZN.
Und von Präsident Erdogan.
Genau. Alle Pelzmäntel bitte ins Postfach. So, komm, bevor wir uns jetzt hier noch weiter verheddern, lass uns weiter im Text machen.
Ja. Ja, was heißt weiter im Text? Wir kommen nicht drum rum, auch wenn das kleine Eichhörnchen noch wimmernd unter seiner Bettdecke liegt. Es ist bald wieder Spieltag, mein Freund. Und,
ja, und
gestern Abend hat auch Leipzig gespielt.
Ja.
Und die, ja, man hört die Bullen schon kommen.
Ja, man hört das Trampeln. Genau. Ja.
Genau. Nagelsmann lobte sein Team gestern Abend, dem 3-2 Manchester, ne, sind glaube ich als Gruppensieger jetzt weiter,
genau.
Lobte seine Spieler als Maschinen.
Ja, ja.
Alter, da krieg ich ein bisschen Schiss.
Ja, ganz ehrlich, ich hatte insgeheim noch gehofft, dass das Man U noch den Ausgleich macht, aber wirklich einzig und allein nur mit Blick auf das Spiel am Samstag. Ja, sagen wir so. Nehmen Sie jetzt eine ziemlich breite Brust mit in ein Spiel gegen einen ohnehin schon mindestens schwächelnden, sagen wir mal ruhig, Abstiegskandidaten.
Das wird, einen sehr flachbrüstigen Gegner.
Ja, ja, ein schmalbrüstiger, genau.
Schmalbrüstig.
Ja.
Also. Ja, das ist aber halt die Frage. Oder wollen wir erst noch kurz auf Stuttgart-Spiel zurückschauen? Oder?
Ja, ja, sollten wir eigentlich tun. Ne? Also, weil da gibt's in der Tat so ein, zwei Punkte, die müssen wir auf jeden Fall ansprechen. Denn es war leider Gottes eine Fortsetzung dessen, was wir befürchtet hatten nach dem Wolfsburg-Spiel. Und ein weiteres Puzzleteil für Erinnerungen an eine schlimme Phase im vergangenen Jahr. Ich hoffe, dass wir es noch irgendwie umgebogen kriegen, aber man liest es ja jetzt häufig, in der Tat passiert jetzt auch medial genau das, worüber wir die letzten Wochen schon gemutmaßt haben. Es steht jetzt überall, Werder seit 7 Spielen ohne Sieg, ne? Mhm. Ja. Genau wie wir es vermutet haben. Und die andere Frage ist, und sie ziehen alle die Parallelen zum vergangenen Jahr, weil auch diese Ergebnisentwicklung in der Tat ähnlich ist wie vergangenes Jahr. Und Kohfeldt stemmt sich ja medial wirklich stark dagegen und sagt, das sei nicht vergleichbar und wir müssen jetzt wachsam bleiben. Aber wie schätzt du es denn ein? Drohen wir wieder in eine Entwicklung zu schlittern, wie wir sie letztes Jahr gesehen haben?
Ja, ich wollte dir die Frage gerade stellen.
Okay.
Also erstmal, nee, was soll, ich schieb den Ball gleich zurück, aber ja gut, was soll Kohfeldt machen? Er kann sich ja jetzt nicht hinstellen und sagen, jo, ist genau wie letztes Jahr. Ich sehe da gar keinen Unterschied, die Entwicklung ist die gleiche.
Anschnallen, es geht abwärts.
Ja, Vorsicht an der Bahnsteigkante. Aber
Vorsicht an der Bahnsteigkante.
aber mein Lieber, also ich meine, wie schätzt du das denn sportlich ein? Also du meintest, es ist die sportliche Weiterentwicklung oder Fortentwicklung aus dem Wolfsburg-Spiel. Was meinst du konkret?
Naja, die in erster Linie die defensive Instabilität, ne, die wir ja festgestellt haben, gegen Wolfsburg zumindest noch gepaart mit einer gesunden Portion grimmiger Entschlossenheit, fest entschlossen, sich diese Nackenschläge nicht gefallen zu lassen und dementsprechend immer mit offenem Visier gegenzugehen und zurückschlagen zu wollen, ist gegen Stuttgart kläglich in die Hose gegangen, muss man mal so konstatieren. Und es war auch dann offensiv zumindest ein Rückfall in den Anfang der Saison, wo wir uns ja auch nach mehreren Spielen schon die Köpfe darüber zerbrochen haben, inwiefern das kreativ nach vorne überhaupt reichen wird über das gesamte Jahr. Mhm. Und es hat einmal mehr gezeigt, dass defensiv schon einzelne Fehler ausreichen, um dich ins Hintertreffen zu bringen. Und wenn du dann offensiv nicht in der Lage bist, gegenzuhalten und Zeichen zu setzen, dann wird's für eine Mannschaft wie Werder offensichtlich sehr, sehr schwer. Das war für mich so die Quintessenz des Spiels gegen Stuttgart und mit Blick auf die jetzt kommenden Aufgaben, ja, mache ich keinen Hehl draus, habe ich einen Klumpen im Bauch und bin unsicher, wie sich das jetzt entwickeln wird. Wir treffen, wie gesagt, jetzt auf zwei wirklich starke Teams und ja, sie sollen mich eines Besseren belehren und mir genau das Gefühl geben, was ich dann gegen Bayern vor dem Spiel und nach dem Spiel hatte. Aber die Skepsis ist da und bleibt. Wie ist denn bei dir?
Ja, ich weiß nicht. Ich hatte, also mir war das dann in der Nachbetrachtung ein bisschen zu negativ. Ich finde, Werder ist ein bisschen zu negativ weggekommen. Wenn du
Stuttgart
die ersten,
auch, meinst du?
Ja, beim Stuttgart-Spiel. Wenn du die 15, die ersten 15, 20 Minuten siehst, ja, wo Werder heiß war, wo sie gut gepresst haben, auch zu Möglichkeiten gekommen sind und wo ich zu Hause dachte, ey, sieht nicht schlecht aus, wenn wir jetzt das erste Tor schießen, gewinnen wir.
Ja.
Und man ja auch nicht vergessen darf, dass wir in der Offensive, dass unsere besten Spieler fehlten. Ja, kommt ja auch noch dazu. Aber der Versuch war da, der Ansatz war da und dann bis zu diesem unfassbaren, amateurhaften Jugendfußballfehler, den Wie Chong diesen Elfmeter verursacht, das ist mir wirklich ein Rätsel. Also
komplett ohne Not.
Aussichtslos da von hinten an der Strafraumgrenze irgendwie auch nur den Ball zu berühren. Also wirklich für mich ein absoluter Anfängerfehler.
Zwei oder drei Spieler, Mitspieler um den Gegner rumstehen, ne? Also da ist ja, es war ja keine Notbremse oder kein Verhindern einer Großchance, sondern es war einfach wirklich ein Infight im Gewusel im 16er. Also totaler Quatsch eigentlich, ja.
Aber auch das war für mich keine mannschaftstaktische, kein mannschaftstaktischer Offenbarungseid, ja, sondern halt einfach ein dummer individueller Fehler von einem jungen Spieler, der unbedingt, ne, also der kam einem vor wie so ein euphorischer Hundewelpe, der zum ersten Mal, den du zum ersten Mal von der Leine lässt und der es allen zeigen will, ne, vorne hinten völlig übermotiviert, so und auch diese Aktion, was er da macht, wie er den Elfer verschuldet, er will ja nur helfen, weißt du, aber es ist halt so unbeholfen, aber auch da sehe ich jetzt keine nicht den taktisch-strategischen Defensiv-GAU, ja, wie wir dieses Tor kriegen. So, und wie sich das Spiel danach dann entwickelt, hängt, glaube ich, entscheidend davon ab, dass wir da 0-1 hinten liegen. Oder sehe ich das falsch? Oder bin ich dazu, habe ich dazu sehr die grün-weiße Brille auf oder was?
Ja, nee, ja, wahrscheinlich hast du recht. Vielleicht, ja, vielleicht ist es in der Rückbetrachtung dann letzten Endes auch ganz stark geprägt von dem katastrophalen Abstimmungsfehler vor dem zweiten Stuttgarter Tor, weil man, ich kann mich jetzt zumindest ja, so
94. über die Minute.
Ja. Deswegen sage ich, ne, einfach überspielt davon, also dass der Eindruck dadurch stark hängen geblieben ist, weil muss man auch sagen, in der einen oder anderen Situation hast du einfach defensiv bei Werder zwar das Gefühl gehabt, dass es ein bisschen wackelt, aber es stimmt schon, also sie haben uns ja nicht überrannt, ne? Also da bin ich dann in der Einschätzung wahrscheinlich bei dir. Vielleicht ist das Ganze auch so ein bisschen verstärkt, also zumindest in meiner Wahrnehmung so ein bisschen verstärkt von, dass es das erste Mal seit ganz langem war, dass ich wirklich die Personalentscheidungen von Kohfeldt von Anfang bis Ende nicht verstanden habe.
Darüber also, können wir gerne reden, ja.
Ja, weil ich bin einfach aus dem Spiel raus und habe noch einmal mehr das Gefühl gehabt, es war einfach unnötig. So, es ist an ganz vielen Punkten irgendwie unnötig gewesen. Ich habe auch während des Spiels das Gefühl gehabt, dass Kohfeldt zu zaghaft reagiert, sowohl was Personalentscheidungen angeht, als auch was irgendwie taktische Umstellung angeht. Ganz komisches Spiel. Also ich bin wirklich aus dem Stuttgart-Spiel rausgegangen und war gefrustet wie selten, aber selten ein Gefühl gehabt, dass eine Niederlage so unnötig war.
Ja, richtig. War auch mein Empfinden. Also unverständlich für mich zum Beispiel, dass Chong hat durchgespielt oder fast durch. Also für mich war er in der Halbzeit wirklich ein Wechselkandidat, ja. Nicht nur, weil er wie beim Elfer und auch sonst, was Ballverluste anging, wirklich eine Gefahrenquelle war, ein echter Risikofaktor.
Genau.
Und er seine Stärken, die er ja unbestritten hat, bei einem 0-1 Rückstand überhaupt nicht zur Geltung bringen.
Genau.
Kann.
Exakt.
Ja? Und da habe ich mich wirklich gewundert und auch, weil man ja nun auch gesehen hat, spätestens nach 60 Minuten, dass Stuttgarts Hintermannschaft und auch das zentrale Mittelfeld sich von unserem Pressing überhaupt nicht hat aus der Ruhe bringen lassen.
Ja, genau.
Wo ich dachte, muss man da nicht früher auf Winning Ugly setzen, Selke bringen, hat er dann ja später auch gemacht und wirklich hoch und weit und unattraktiv eher auf Zweikämpfe und Körper und Ecken rausholen. Ich glaube, wir hatten in der zweiten Halbzeit, hatten wir überhaupt eine Ecke? Ich weiß es nicht. Aber viele waren es nicht. Da stimme ich dir zu. Das habe ich auch nicht verstanden.
Ja, ich muss auch sagen, ich fand sowohl die Einwechslung von Schmid als auch von Selke, es waren zwei wirklich belebende Elemente, beide.
Ja.
Deswegen habe ich mich gewundert, dass das nicht irgendwie früher kommt. er wird seine Gründe gehabt haben. Wir haben jetzt nun leider auch, wir nehmen ja jetzt auf einen Tag bevor die Pressekonferenz ist, wo er diesbezüglich wahrscheinlich wirklich nochmal befragt wird, Stellung nimmt. Deswegen können wir jetzt nur mutmaßen, aber das war jetzt wirklich das erste Mal seit ganz langem, wo ich wirklich also von Anfang bis Ende einige Entscheidungen einfach nicht verstanden habe. Wo ich einfach nicht nachvollziehen, also Chong ist in der Tat ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich habe das auch getwittert irgendwie, schon kurz vor der Halbzeit habe ich geschrieben, weil der hat ja auch noch kurz vor der Halbzeit gelb gesehen.
Ja, ja,
wegen eines total bekloppten Fouls. Und ich bin teilweise ratlos gewesen, was dann die Entscheidungen anging. Zumal Chong dann auch irgendwie in Minute 52 oder so setzt sich ein Mittelfeldspieler gegen ihn durch und zieht an ihm vorbei mit dem Ball und er greift nach seiner Schulter,
ja.
wo ich sofort dachte, oh, gleich gelb-rot. Und wie durch ein Wunder ist er mit der Nummer nochmal durchgekommen. Aber weißt du, dann nimmst du einem Spieler, der ohnehin schon in erster Linie über seine offensiven Talente kommt, bei einem 0-1 Rückstand, wo er defensiv mehr leisten muss und gelb gesehen hat, ja, den lässt du auf dem Platz. War riskant, ist zum Glück nicht schiefgegangen, zumindest was die Karte anging. Ich bleib dabei, ich hätte mir ein belebendes Element mit jemandem wie Schmied, der ja auch mehr oder weniger ein 1-1 Ersatz gewesen wäre, zumindest was so das Skillset angeht, hätte ich mir deutlich früher gewünscht, zumal ich ihn ein wirklich belebendes Element fand mit der Art und mit seinem Spielstil.
Ja, fand ich auch. Ich muss auch sagen, also der einzige Plan, der aufgegangen ist in Sachen Chong, ist, dass er bis zum Ende durchgespielt hat. Aber das ist ja nun auch kein wirklicher Erfolg, ne? Und genau wie du sagst, ne, wenn du den dann drauf lässt, hat schon Elfer verschuldet, ist wirklich mit dunkelgelb unterwegs auf dem Platz. Das heißt, muss natürlich auch dann mit angezogener Handbremse spielen.
Ja.
Muss bei jedem Zweikampf sich überlegen, gehe ich da jetzt rein oder nicht, und ist damit ja auch noch ein Ausfall, ja. Wenn es darum geht, zu beißen, zu kratzen und 110% zu geben. Ich habe es auch nicht verstanden, und wie gesagt, zumal, wenn du 1-0 führst, wechselst du Chong nicht aus, auch mit einer gelben Karte.
Ja, ja.
Genau. Aber wenn du dann noch zurückliegst und Stuttgart ja nun auch wirklich gut stand hinten, ja, bin ich komplett bei dir, und ich weiß, du bist Kohfeldt-Fanboy, und das wird sich auch nicht ändern, und das geht mir auch ähnlich, ich stehe auch zu dem Mann, aber da muss ich wirklich auch sagen, da habe ich mich auch gewundert, und das konnte ich auch nicht nachvollziehen.
Ja, also er wird es wahrscheinlich wieder verargumentieren mit, das gehört dazu, wenn du dich committest, irgendwie ein Team mit ganz jungen Spielern aufzubauen und zu entwickeln. Ja, hat er ja recht, ne? Aber es ist natürlich dann in solchen Situationen irgendwie sportlich zumindest gesehen maximal unglücklich, weil du dir den Handlungsspielraum ein Stück weit nimmst. Ich kann dir ja die Argumentation nachvollziehen, aber es ist halt in einer Situation, wo die Mannschaft irgendwie sportlich mit dem Rücken zur Wand steht und immer weiter unten reinrutscht, zumindest droht, unten reinzurutschen. Ja, ist das, muss man sich halt fragen, ab welchem Zeitpunkt du dann umschwenken musst in den Notfallmodus und allem der sportlichen Entwicklung unterordnen. Ist seine Entscheidung, soll er sich mal zu verhalten, wie man so schön sagt.
Ja, Strich drunter, scheiße gelaufen, Entschuldigung, Pfifferling gelaufen.
Ja.
ganz kurz noch, du warst gut mit dem Tipp. Ich hatte, glaube ich, ein Unentschieden getippt, ein hohes. Mhm. Du hattest 2-4 gesagt. Ich hatte, glaube ich, 2-2 oder 3-3 gesagt.
Ja.
Waren wir beide nicht weit von weg, aber du warst dichter dran. Punkt geht an dich.
Ja, weil vor allem Spielverlauf halt auch genauso gelaufen ist, wie ich es befürchtet hatte. Ne? Also relativ offenes Spiel. Werder macht hinten raus auf und kriegt dann den Todesstoß irgendwie in der Nachspielzeit.
Und es ging wieder um diese Kleinigkeiten, um die kleinen individuellen Fehler, die kleinen Konzentrationslücken.
Ja,
genau. Rate, die Aufstellung war diesmal nicht ganz so schwer, da konnten wir gar nicht so weit daneben
liegen. Ja, das stimmt. Ja.
Wir hatten Chong als Option auch in die Startelf gestellt. Gut, das war nicht so schwer ohne, ne, angesichts der ganzen Ausfälle. Und wir hatten auch beide darüber gesprochen, dass Schmied vielleicht eine Option sein könnte, als überraschendes Element. Für mich kam es zu spät, für mich kam auch Selke zu spät, aber da lagen wir nicht schlecht.
Ja, so be it. Ne?
So So be it.
Genau. Und was hatten wir, genau, wir hatten noch darüber spekuliert, was Matarazzo seinem Team wohl sagt. Man kann unterm Strich zusammenfassen, er hat sein Team sehr effizient eingestellt, sagen wir es mal so.
Ja, genau. Ja. Voll aufgegangen, die haben ihr eigenes Ding runtergespielt. Ja. Ich finde es wirklich äußerst respektabel, wie so ein Aufsteiger mit so vielen jungen Spielern hinten auch. Ja. Ja. Zumal ich dachte, vielleicht haben wir noch eine Chance, als dann in der Halbzeit hat Stuttgart Mavropanos ausgewechselt. Das ist so ein Sokrates-Grieche, den die da hinten in der Innenverteidigung haben. Ja, von dem Chong und Osako abgeprallt sind. Ja. Ja. Der wurde rausgenommen mit einer gelben Karte und es kam ein Stenzel, wo ich sage, das ist jetzt eigentlich eher so ein durchschnittlicher Bundesliga-Verteidiger. Ja. Selbst das hat keinen Unterschied gemacht. Ja, ne? Genau. Und wie souverän die hinten rausspielen, wenn du das mit anderen Teams vergleichst, was weiß ich, wie Bielefeld spielt oder so. Ja. Da wurde flach rausgespielt, die Laufwege stimmten. Also Hut ab. Trotzdem schade. Ne? Wir hätten das, glaube ich, nicht verlieren brauchen.
Ja.
Haben wir
genau. Aber. Ist auch wirklich nur ärgerlich mit dem Blick auf die jetzt kommenden Aufgaben. Ich glaube, in einem anderen Spielplan hätte ich mich weit weniger über diese Niederlage geärgert. Aber jetzt, wie gesagt, jetzt kommt Leipzig und ja. Halleluja.
Jetzt kommen die Maschinenbullen oder die Bullenmaschinen. Genau. Ja, wir kommen nicht drum rum. Meine Schicht fängt gleich an. Wir haben noch 10 Minuten, mein Freund. Ja. Deswegen lass uns die Weltuntergangsstimmung. Frage. Ja. Ja. Du sagst, Leipzig kommt jetzt mit breiter Brust, ja, dass in dem Team sowohl Maschinen als auch Bullen als auch Megatalente und wirklich krasse, geile Spieler dabei sind. So fragwürdig dieses ganze Brausemodell auch ist. Aber da sind wir uns einig, ja. So, kommen die jetzt wirklich mit breiter Brust und haben die weiter noch Bock zu spielen? Oder ist es nicht vielleicht so, dass sie jetzt, wo sie Champions League Gruppensieg geschafft haben, oder ist es schon der Gruppensieg auf jeden Fall?
Ich meine, ja.
Unfassbare Leistung abgeliefert haben für so ein junges Team in der Gruppe mit Man U und PSG, das darf man ja auch nicht vergessen. Oder fällt da nicht so ein bisschen die Spannung ab? Könnte das nicht ein Vorteil für uns sein?
Ich baue ja so ein bisschen
die zweite Reihe spielt.
Ja, genau. Ich baue ja so ein bisschen auf das Zauberwort Belastungssteuerung. Genau in die Richtung wollte ich auch gehen. Ich hoffe, dass eine Mischung und zugegebenermaßen die muss eintreten und aber die Hoffnung stirbt zuletzt, dass so eine Mischung entsteht, wie das beim Bayern-Spiel auch war, ne? Dass die Leipziger Werder mit Werder halt jetzt eine Pflichtaufgabe auf sich zukommen sehen, die so unter Ferner liefen und eben nicht mehr als eine Pflichtaufgabe wahrgenommen wird und das dann gepaart ist mit einer großen Konzentration und großen Motivation bei unserem Team, das dann unterm Strich eventuell dann wirklich Spannungsabfall dazu führt, dass Werder da was reißen kann. Das ist meine Hoffnung.
Ja, ich halte das auch gar nicht für so abwegig.
Nö.
Ja, also ohne jetzt irgendwie damit kalkulieren zu können, aber das Spiel ist schon am Samstag. Ja. Das Spiel ist in Leipzig.
Ja.
So, und die haben jetzt erstmal alles gerissen und werden mit Sicherheit ein Bierchen aufgemacht haben. Ja. Jetzt zu Recht. Ja. Wir wurden auch von ihrem eigenen Trainer, von den Medien mit Lob überschüttet.
Ja.
Vielleicht ist es wirklich so. Und ich glaube, es macht schon einen Unterschied, wenn du als Kevin Campbell gerade gegen, ich weiß gar nicht, ob der gespielt hat, aber wenn du gerade im Zweikampf gegen Pogba warst, und Samstag kommt ein Yuya Osako, ob du da jetzt bei 100% bist, würde ich mal in Frage stellen.
Ja, das stimmt. Auch wenn man gerade einem Team von Julian Nagelsmann irgendwie mitnichten in der Vergangenheit irgendwie unterstellen konnte, dass die Gegner auf die leichte Schulter nehmen. Aber das wird für Leipzig, und das ist in der Tat dann die große Frage, es wird für Leipzig eine ganz andere Geschichte, eine ganz andere Aufgabe, eine ganz andere Wichtigkeit. Und da bin ich mal gespannt, wie die eben genau mit diesen wechselnden Prioritäten irgendwie umgehen können. haben sie in der Vergangenheit, glaube ich, immer einigermaßen hinbekommen. Aber Werder ist in der Lage, in solchen Spielen auch gegenzuhalten. Das haben wir gegen Bayern gesehen. Und also chancenlos sehe ich uns da nicht. Aber der Sieg von Leipzig gegen Man U hat es im Selbstverständnis einer ohnehin schon überlegenen Mannschaft jetzt nicht leichter gemacht. Trotzdem habe ich Hoffnung.
Ja, und in dieser Konstellation sind wir wieder diejenigen, die sich hinten reinstellen können, die verteidigen und kontern können. Da sehe ich auch ein bisschen Hoffnung, dass der Druck nicht wie mit dem Stuttgart-Spiel oder Köln oder so oder teilweise auch Wolfsburg, wo die Erwartungen dann plötzlich wieder so hoch waren, wo wir uns ein bisschen zurücklehnen können und uns erstmal aufs Verteidigen konzentrieren können. Deswegen so ganz hoffnungslos bin ich nicht. Ich habe noch 5 Minuten, mein Freund. Denk, wie die anderen denken. Being Nagelsmann.
Ja, ich glaube, das ist wieder ein Spiel, gerade die Rubrik können wir schnell abfrühstücken, weil die haben so ein Selbstverständnis. Der wird, glaube ich, jetzt sich keine großen taktischen Kniffe überlegen, sondern die werden ihren Stiefel spielen. Dominanten Fußball. Wobei, ich habe gestern eine Statistik gelesen, gegen Werder war Ballbesitzverhältnis zwischen Leipzig und Bremen immer relativ ausgeglichen. Die letzten Spiele oder in der Bilanz Leipzig-Werder hat Leipzig 5-mal gewonnen, Werder 2-mal. Also ich glaube, Nagelsmann wird seinem Team sagen, Leute, die könnt ihr schlagen, macht euer Ding.
Verletzt euch nicht, wir sehen uns Montag.
Ja, genau das. Und aufstellungstechnisch bei Werder habe ich jetzt gerade überlegt, wenigstens kommt ein Bomb wieder, ne? Und Möwald ist auch wieder am Start.
Gut.
Das wird sicherlich dafür sorgen, dass wir im Mittelfeld personaltechnisch eine andere Aufstellung sehen werden.
Unser Pogba.
Ja, unser Pogba, genau. Aber du, ich habe, ja, wie gesagt, ich hab Hoffnung. Ich hoffe, dass Selke spielt. Ich fand Selke gut.
Ja, ich glaube nicht, dass er Chong wieder von Anfang, obwohl zu diesem Spiel er vielleicht sogar besser passen würde, auswärts. Bin ich gespannt. Lücke fällt weiter aus, Rashica fällt weiter aus. Chong und Osako haben eher enttäuscht.
Selke gegen seinen alten Verein, da geht was. Ich hab Hoffnung.
Denke ich auch. Ich denke auch, ein Bomb wird wiederkommen, Möwald wird wiederkommen. Auch von Anfang an bedeutet eine offensivere Rolle für Maxi, das könnte eine Option sein. Ja. Vorne Davy und Josh sehe ich auch auf jeden Fall.
Ja, fänd ich sehr cool. Abschließend dein Tipp.
Ich gehe mal ein bisschen euphorisch vor und sage, wir holen wie in München einen Punkt 1-1.
Okay, ich sag 3-0 Leipzig. Siegert, du bist raus.
Wie soll ich dieses Eichhörnchen jemals wieder unter seiner Bettdecke hervorholen?
Ja, ey, du, aber ich mach das ja immer gerne, um danach, ich lass danach auch gerne mit dem Finger auf mich zeigen, wenn wir dann einen Punkt holen oder sogar drei. Aber ich sehe da für dieses Spiel ist in der Tat unter der Konstellation relativ schwarz.
Strategie ist seit 7 Wochen ohne Erfolg.
Ohne Erfolg, genau. Der Siegert, toll. Ihr Lieben, das war Folge 26, Déjà-vu. Ja, ach übrigens, es tut mir total leid. Ich habe natürlich im Teaser Déjà-vu desaströs falsch geschrieben. Wird nicht wieder vorkommen, ich verspreche es. Ich hoffe, ihr bleibt uns trotzdem treu, hört weiter. Thomas, ich wünsche dir eine schöne Restwoche. Drücken wir die Daumen für Samstag. Wir werden uns ja sicherlich weiter auch auf unserem bilateralen Kanal austauschen. Allen anderen drückt die Daumen für Samstag. Wir hören uns nächste Woche nach dem Spiel wieder. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir es vor Dortmund, das ja schon am Dienstag ist, überhaupt noch schaffen, was aufzunehmen. Da halten wir euch über die Social-Media-Kanäle und das Forum auf dem Laufenden.
Bis danke fürs erstmal. Hören und sorry fürs Abschweifen am Anfang.
Genau, macht's gut. Alles
schöne Spiel. Ciao.